Jetzt, ja. Danke für den Hinweis. Sehr gut. Jetzt ist gut, hä? Super. Also, das Reich Gottes. Ich möchte uns am Anfang einen Text lesen aus Markus 1, Vers 15. Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Das sagt Jesus, nachdem Johannes der Täufer verhaftet worden ist vom Herodes. Johannes der Täufer, er hat auch die Botschaft gehabt. Kehrt um. Es kommt einer, der uns erlöst. Kehrt um zu Gott. Und wo Johannes der Täufer seine Aufgabe erfüllt hat, hat es Gott eingerichtet, dass er gefangen genommen worden ist. Und dann hat Jesus gewusst, das ist der Zeitpunkt, wo ich jetzt dran bin. Jetzt ist mein Teil dran von der Verkündigung. Und das war seine Botschaft. Das Reich Gottes ist gekommen. Jetzt, das Reich Gottes. Wir haben es vorhin schon gehört von den Kindern. Wunderbar. Die Frage, wo ist denn das Reich Gottes? Hey, wenn du auf einem Globus gehst, schauen und das Reich Gottes suchst, dann wirst du es nicht finden. Ja? Meine Kinder haben auch schon den Globus angeschaut und gesagt, nein, da ist kein Reich Gottes, oder? Ja, wo ist denn das? Ist es vielleicht so, dass wenn wir es nicht sehen, es auch gar nicht existiert? Viele Menschen sagen ja, ich glaube nur das, was ich wirklich auch sehe. Das, was Hände und Füße hat. Gibt es denn das überhaupt? Ich glaube ja. Jesus hat viel von dem geredet, von dem Reich Gottes und eben gesagt, dass es da ist unter uns. Das Reich Gottes. Wo ist denn das Reich Gottes? Damit wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen können, möchten wir den Begriff anschauen, Reich Gottes. Reich Gottes, da jetzt auf Deutsch so übersetzt, im Griechischen heißt das Basileia tou theou. Basileia, da steckt das Wort Basilias drin. Und Basilias heißt der König. Also wenn wir vom Basilia oder Basileia reden, dann reden wir von einem Königreich. Gottes. Ja, also, viele deutsche Bibelübersetzungen machen da Reich Gottes, das ist nicht falsch, kann man machen, aber eigentlich heisst es Königreich Gottes. Und dann macht es für uns auch einfacher, das vielleicht zu fassen, was das Königreich oder wo das Königreich dann ist. Wie das Kind schon gesagt hat, das ist dort, wo Gott der Chef ist, oder? Ja? Dort, wo Gott der Chef ist, dort, wo Jesus König ist, dort ist das Reich Gottes. Und jetzt die Definition von einem Reich, das braucht immer einen Herrscher, ein Herrschaftsgebiet und Leute, die regiert werden. Also Leute, die Teil sind von diesem Reich. Und genau so ist es eigentlich auch bei uns. Wer herrscht? Jesus als König. Wo ist sein Gebiet, wo er herrschen kann? Das ist dort, wo ihm auch Raum gegeben wird. Sei das im Himmel oder aber auch bei uns auf der Erde, dort, wo wir Menschen uns Jesus unterstellen. Dort kann er wirken und regieren und dort ist auch Teil von seinem Königreich. Jetzt kennt ihr ja sicher das Vaterunser. Wir werden das heute nachher beim Abendmahl auch noch beten miteinander. Das heisst nämlich, beten wir, dein Reich komme. Oder? Jetzt sagt aber Jesus, das Reich Gottes ist schon gekommen oder nachgekommen. Er hat sogar gesagt, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, Lukas 17, hey, das Reich Gottes ist da. Wenn ihr mich anschaut als König, dann seht ihr das Reich Gottes, sagt er zu den Schriftgelehrten. Also, das Reich Gottes ist schon da erschienen auf dieser Welt. Wir haben es schon können sehen, ein Stück weit, in Jesus Christus. Jetzt ist das da und doch noch nicht da. Wir beten, dass es gleich noch kommt. Ja, sind wir ein bisschen verwirrt. Ja, könnte man meinen, Fuss, wenn man das anschaut, die Christen beten um das Reich Gottes und doch sagt ihr Lehrer, der Jesus, das ist schon da. Wie können wir das auflösen? Wie können wir uns das erklären? Ich möchte kurz mitnehmen. Und zwar ist das erste Kommen von Jesus gewesen, als er auf die Welt gekommen ist. Da ist das Reich gekommen. Und darum sagt er ja auch, der Schriftgelehrte und Pharisäer, hey, das Reich Gottes ist da. Ihr seht mich und ihr erlebt, wie das Reich Gottes ist auf dieser Welt. Jetzt wissen wir aber alle, Jesus können wir nicht mehr sehen, direkt so live, oder? Er ist nämlich gestorben am Kreuz von Golgatha. Für unsere Schuld. Er ist begraben worden, 3 Tage später, auferstanden zu neuem Leben. Er hat den Tod besiegt, der, der eigentlich die Folge ist von der Sünde. Er hat das tilgt, die Sünde. Und ist auferstanden und dann lesen wir, dass er in den Himmel hochgefahren ist. Und dort sitzt er jetzt zur Rechten von Gott, am Vater. Also er ist jetzt Regent im Himmel. Und darum ist unser König eigentlich im Himmel im Moment. Darum ist das Reich Gottes auch noch nicht vollendet, weil wir noch nicht voll auch bei ihm in seiner Gemeinschaft sind. Und darum macht es auch Sinn, zu beten, dieses Reich soll kommen. Weil es noch nicht vollendet ist. Es ist bereits abgebrochen, indem das Jesus das erste Mal gekommen ist. Aber es wird dann vollendet, wenn er zum zweiten Mal kommt. Er hat uns verheißen, er kommt wieder. Feiern wir auch beim Abendmahl. Feiern das so lange, bis ich wiederkomme, heisst es. Also er kommt wieder, der König. Und was passiert dann? Dann werden wir alle auferstehen zu dem neuen Leben und können Gemeinschaft haben mit dem heiligen, gerechten Gott. Und wir dürfen die Gemeinschaft zusammen sein. Und ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, das können wir im Moment ja nicht. Und dann ist die Vollendung. Dann ist das Reich Gottes angebrochen und ganz da. Und darum beten wir, dein Reich komme. Genau das sehnen wir herbei, wenn wir das beten, dass sein Reich kommt und zur Vollendung kommt. Das ist das, was wir da meinen. Und darum ist es auch gut, beten wir so. Nicht, weil wir verwirrt sind, sondern weil wir genau wissen, es kommt erst noch. Das da, was wir auf der Erde erleben, ist nicht das Letzte. Das Beste kommt noch. Das ist das, was wir dürfen hoffen, wenn das Reich Gottes kommt und vollendet wird. Ja, Jesus ist ein König. Das bestätigt er auch beim Pilatus in Johannes 18, wo er verhört wird. Und er erklärt dann auch, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Es ist grösser. Darüber raus. Gut. Soweit mal zum Königreich, wie wir das einordnen können. Es gibt so 3 Stadien von diesem Königreich, wie das vollendet wird. Das ist im Aufbau im Moment. Und jetzt heisst es da in unserem Text, wir sollen umkehren. Das ist das, was Jesus uns da zuruft. Das Reich Gottes ist nachgekommen, kehrend um. Warum müssen wir denn umkehren? Vielleicht haben wir den Matze Koch, ist glaube ich auch schon da gewesen, gell, von Halle. Gut. Das, was ihr jetzt gehört, ist ein Teil auch von seiner Predigt schon. Er hat das auch schon ein bisschen angesprochen. Wir wiederholen das aber wieder. Man sagt ja, Wiederholung ist die Mutter vom Lernen. Und wir tun heute weiter ein bisschen lernen miteinander. Er hat das einfach auch gesagt, ganz am Anfang, Garten Eden, da hat Gott den Mensch geschaffen, wunderbar geschaffen, in der Gemeinschaft mit Gott. Das Reich Gottes war dort. Und dann lesen wir da, wie Gott den Mensch geschaffen hat. Da heisst es, er hat Staub genommen von der Erde, hat daraus einen Mensch geformt, hat seinen Odem reingeblasen und so ist der Mensch ein lebendiges Wesen geworden. Und man kann das so ein bisschen zusammenfassen mit der Dreiteilung vom Mensch, Dichotomie, Geist, Seele und Körper. Was beschreibt die Bibel meistens, wenn sie von Seele redet, vom Verstand, von unserem Denken, von unserem Willen oder von unseren Emotionen, dann meint die Bibel die Seele. Und der Geist, mit dem Geist meint die Bibel auch die Verbindung zu Gott. Da sind wir Menschen, so sind wir geschaffen, wir haben das gehabt von Anfang an. Doch wir wissen, der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt, er hat seinen eigenen Willen zum Maßstab gemacht. Mit anderen Worten, der Mensch hat sich aufgelehnt und selber wollte Gott sein. Wann sind wir dann Gott? Wir sind dann Gott, wir können selber bestimmen, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Wir sind dann Gott, wenn wir selber für uns bestimmen, was aus unserer Sicht Sünde ist und was nicht. Wenn wir alles von uns aus her definieren. Das ist gerade in unserer heutigen Zeit eine sehr grosse Gefahr, aber ich glaube schon immer gewesen, dass wir Sachen machen, Fehler machen und sagen, ah ja, macht ja jeder, das ist schon gut. Dann haben wir für uns selber das neu definiert, was gut und was falsch ist. Meistens machen wir es so, dass wir dann nicht als Schuldige dastehen, oder? Ja, ist noch praktisch, kann man selber ein bisschen umdefinieren, oder? Aber ist das wirklich so? Ich möchte euch ein Beispiel zeigen, anhand von dem man das vielleicht besser verstehen kann. Jetzt, wenn ich einen Gegenstand nehme, nehme ich es da nicht irgendetwas, aber als Bild, wenn ich etwas nehme und in die Hand habe und ich lande das Kehen, Oder ans Los, so muss ich sagen. Was passiert dann? Es geht runter. Logisch, haben wir gelernt, unsere Erfahrung zeigt uns das. Und jetzt kann ich das heben und jetzt kann ich für mich definieren und sagen, ja, nein, das geht nicht runter. Ich definiere für mich, es muss da oben bleiben. Ich lasse es los, bleibt es da oben? Nein, es geht gleich runter. Wir nennen das Naturgesetz. Für die uns nachvollziehbar, logisch. Es gibt Gesetze und die können wir nicht verändern. Spannend ist, dass wir das im Geistlichen gar nicht so sehen. Im Geistlichen haben wir manchmal das Gefühl, wir können das irgendwie selber definieren, oft. Dabei gibt es ja genauso Naturgesetze, geistliche Gesetze, die Gott definiert hat, was falsch und was gut und richtig ist. Und darum können wir das nicht einfach für uns selber so bestimmen. Oft meinen wir das, aber dann stellen wir uns selber an die Stelle von Gott. Aber eigentlich sollte er Gott in unserem Leben sein und seine Gebote für uns gelten. Also, jetzt tun wir gut daran, dass wir aufwachen und uns der Wahrheit stellen und nicht einfach irgendwelche Illusionen, die wir uns selber definiert haben, Glauben schenken und dem nachfolgen, sondern dass wir auf Gottes Wort hören und von ihm her uns lassen, korrigieren vielleicht auch oder ermahnen oder ermutigen, auf dem Weg zu bleiben, den er uns geschenkt hat. Warum ist das wichtig und entscheidend? Adam und Eva haben selber definiert, was gut und richtig ist für sich. Sie haben gemeint, sie wissen es und haben darum den Garten Eden müssen verlassen. Die Beziehung zu Gott haben sie verloren. Sie sind geistlich tot geworden, gestorben. Ja, das sehen wir auch daran, dass sie nicht einfach aus dem Garten Eden rausgegangen sind und einfach tot umgekehrt sind. Ja, sind sie ja nicht. Sie haben ja weitergelebt, physisch. Aber geistlich ist etwas passiert. Sie haben dort die Beziehung zu Gott verloren. Warum ist das im Zusammenhang mit dem Reich Gottes so wichtig? In dieser Welt, wo wir auf die Welt kommen, da, ist es eben oft so, dass wir als Menschen eigentlich immer nur unseren Willen suchen. Unseren Willen als erste Priorität sehen. Das, was ich will, das ist richtig und das gilt. Und Jesus sagt jetzt kehrend um. Was muss umkehren in diesem Zusammenhang? Unser Denken muss erneuert werden und wir müssen umkehren zu Gott und ihn wieder als Herr in unserem Leben akzeptieren. Sein Wille soll geschehen. Auch wie der Vater unser, dein Wille geschehe. So ein wichtiges Gebet. Dein Wille geschehe. Das drückt aus, dass wir uns unter Gottes Wille stellen. Uns ihm unterordnen, dass er der Chef, der Herr in unserem Leben ist. Wie kann das geschehen? Der Nikodemus, ein Schriftgelehrter, er hat das wissen und ist darum zu Jesus gekommen und hat gefragt, wie können wir denn in das Reich Gottes kommen? Und Jesus erklärt ihm Folgendes. Schau, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, der wird das Reich Gottes gar nicht sehen können und gar nicht erleben können. Also wir müssen neu geboren werden, damit wir das sehen können und erleben. Wir müssen Bürger werden von dem Königreich. In das Königreich hineingeboren werden. Und wie kann das geschehen? Er sagt da, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in das Reich Gottes kommen. Das bedingt also, dass wir umkehrend, umdenken lernen, unser Leben ändern, unser Verhalten ändern und uns nach Gottes Reich oder nach Gott ausrichten. Jetzt das bedingt, dass wir eingestehen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir zuerst an erster Stelle unseren eigenen Willen gesetzt haben und dass wir das ändern wollen. Das heisst Buße tun, bekennen, dass wir Fehler gemacht haben. Und die Fehler vielleicht auch gerade beim Namen nennen. Und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Dass ich auf einen falschen Weg gelaufen bin. Aber ich möchte umkehren und lernen, umdenken. Nach deinem Willen zu leben. Bitte vergib du mir. Und wir dürfen wissen, wenn wir das beten, ernsthaft beten, dass Gott uns auch vergibt. Weil er gerecht ist. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir Vergebung von Gott dürfen überkommen. Das Umkehren, das immer wieder neu ausrichten nach Gott, das ist nicht etwas, was einfach einmal geschieht. Es gibt einen Punkt im Leben, wo wir das vielleicht mal bewusst machen, aber wir merken nachher, jeden Tag hat es eine neue Herausforderung. Zumindest bei mir, vielleicht bei euch auch. Man merkt, es ist nicht so einfach, jetzt nach dem neuen Maßstab als neugeborener Mensch zu leben. Das bedingt, dass wir immer wieder uns heransetzend und überlegend, ja Gott, ich möchte auch heute an diesem Tag so leben, wie es dir gefällt. Hilf du mir. Und Gott hat verheißen, dass er kommt mit seinem Geist und uns erfüllt, dann werden wir umkehren zu ihm. Und ich sage, ich möchte helfen, in dieser neuen Gesinnung zu leben. Weiter sagt Jesus, umkehren und glauben, der rettende Botschaft. Das heisst, dass wir glauben, dass Gott uns erlöst hat. Das heisst aber auch, dass wir glauben, dass Gottes Weg uns zum Besten dient. Auch wenn es vielleicht manchmal schwierige Wege gibt, herausfordernde Wege. Wir glauben aber auch und dürfen wissen, dass wenn wir den Schritt da haben, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Wenn wir ihn eingeladen haben in unser Leben und mit ihm unterwegs sind. Dass wir Erben von Gott dürfen sein. Also von dem Himmelreich, von dem Königreich dürfen Erben sein. Und eines Tages das auch dürfen in ganzer Fülle erleben. Ich finde das etwas Schönes und etwas Wunderbares, dass wir Jesus nachfolgen und auch darauf festhalten, dass er wirklich auch der Erlöser ist von unserem Leben. Ich glaube, das bedingt, dass wir Glauben schenken. Und den Glauben jeden Tag wieder neu uns vor Augen haltend. Ja, ich will mit Jesus leben. Er soll mein König sein. Das ist ganz ein wichtiger Teil, dass wir das uns immer wieder vor Augen halten. Und dann dürfen wir wissen, dass Gottes Geist uns hilft, unseren Verstand, unseren Willen und unsere Emotionen zu ordnen, dass wir nicht einfach nur uns selber verherrlichen wollen, sondern es um Gottes Ehre geht, an erster Stelle. Haben wir jetzt vorhin im Gespräch persönlich auch noch von Prioritäten setzen, dass Gott an erster Stelle steht in unserem Leben. Ganz ein wichtiger Teil. Wenn wir Teil von seinem Reich sind, dann gehört ihm die erste Stelle. Jetzt, was heisst das konkret? Ich habe jetzt 8 Punkte mitgenommen. Wo wir können in unserem Leben ausdrücken, dass wir Gott nachfolgen. Die 8 Punkte, wir werden sie nachher miteinander anschauen, sind so Ausdruck von dem, wo wir können Gott an erster Stelle setzen. Was das heisst, erkläre ich nachher. Es gibt sicher noch mehr Punkte in eurem Leben, wo ihr könnt Gott unterordnen könnt. Da gibt es ganz viele Punkte. Nämlich das ganze Leben gehört Jesus schlussendlich. Aber die 8 Punkte möchte ich euch mitzugeben auf den Weg, um darüber nachzudenken, ist euer Leben wirklich ganz dem Willen von Gott untergeordnet? Bevor wir die genau anschauen, möchte ich noch hinweisen. Das Reich Gottes, haben wir gesagt, das ist überall dort, wo Gott der Chef ist. Und am Anfang habe ich die Frage gestellt, ja, ist denn das Reich Gottes sichtbar unter uns? Im ersten Moment nicht. Aber wenn wir die Definition anschauen, dass Gottes Reich überall dort ist, wo wir ihm unser Leben hergegeben haben, dann schaue ich da in die Runde und sehe all die wunderbaren, schönen Menschen und Kinder und stelle fest, hey, da ist etwas von Reich Gottes sichtbar, in jedem Einzelnen von euch, der mit Jesus unterwegs ist. Das ist etwas Wunderbares, dass wir das dürfen so sehen. Und wir dürfen das gemeint, das auch ausstrahlen, dass Reich Gottes sichtbar wird, da auf dieser Welt. Menschen können durch euch das Reich Gottes kennenlernen. Sind ihr euch dem bewusst, dass ihr Botschafter sind? Von dem grossen König von Gott. Und die Gemeinde, die Gemeinschaft, die wir hier haben, die ihr hier habt, die möchte sich gegenseitig helfen. Das ist die Idee, der Gedanke von Jesus, dass er eine Gemeinschaft gestiftet hat. Der Gedanke von Gemeinde ist ein göttlicher Gedanke. Und die Aufgabe der Gemeinde ist, uns gegenseitig zu ermutigen, auf dem Weg mit Jesus, das Reich Gottes zu bauen. Und da sollen wir einander unterstützen, einander helfen auf dem Weg. Ich sage das im Zusammenhang mit diesen 8 Punkten, weil da gibt es nämlich Sachen, die einem herausfordern, ganz persönlich. Und es ist gut, haben wir Geschwister, Glaubensgeschwister, die an der Seite stehen und sagen, komm, ich will dir helfen. Dort, wo du vielleicht herausgefordert bist, vielleicht Hilfe brauchst, ich will dich unterstützen. Und ich wünsche mir das, dass es so ein Ort darf sein, wo ihr erleben dürft, da sind Leute da, die mir helfen, auch geistlich zu wachsen, geistlich vorwärts zu kommen. Und wo ihr selber dürft auch Hilfe sein für eine andere, wo wir miteinander können tragen bis zu dem Moment von der Ewigkeit. Und ich sage es immer wieder so, wenn Christen sterben schlussendlich, treu im Glauben, dann ist das etwas vom Schönsten als Pastor. Oder als Gemeindeleiter oder als Gemeinde, die wir erleben dürfen. Weil dann ist ein Stück weit auch Auftrag von der Gemeinde erfüllt. Ihr habt die Menschen getragen bis zum Tod, bis zum Schluss. begleitet im Glauben. Und ganz sicher ist das ganz ein wichtiger Anteil von vielen von Menschen, die da sind. Und darum ermutigen einander auf diesem Weg. Ich glaube, es ist gut, haben wir so eine Gemeinschaft. Es ist super, dass du da bist heute Morgen und auch sonst vielleicht in der Gemeinde alles besuchst, weil es dich stärkt im Glauben und begleitet bis zum Schluss. Kommen wir zu diesen 8 Punkten und zu dieser Identitätskarte. Eine Idee ist etwas Gäbiges. Wir haben leider für unsere 3 Kinder noch nicht alle Ideen gemacht. Und da an der Grenze ist das immer ein bisschen heikel. He? Müssen wir noch machen. Aber eine Idee, was macht eine Idee? Sie bezeichnet etwas. Nämlich, jetzt in meinem Fall, dass ich Schweizer Staatsbürger bin. Oder vielleicht bei dir deutscher Staatsbürger bist. Es drückt etwas aus. Jetzt ist es aber so, meine Kinder, obwohl sie noch keine Idee haben, sind sie schon Schweizer, oder? Geben Sie mir recht. Nur weil sie eine Idee haben oder keine haben, sind sie nicht weniger Schweizer. Also, die Identität ist nicht abhängig von dieser Karte, aber die Karte drückt etwas aus von dieser Identität. So ist es auch bei uns im Reich Gottes. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hast, dann bist du ein Kind von Gott, das spricht uns die Bibel zu. Das ist aber von außen nicht so sichtbar. Wie kann das sichtbar werden? Zum einen durch Taufe. Die Bibel erwähnt das immer wieder, dass dort, wo Menschen Jesus Christus ihr Leben übergeben haben, dass sie sich taufen lassen haben. Als Zeichen und sichtbar, hey, ich unterstelle mein Leben Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dich noch nicht taufen lassen hast, aber mit Jesus unterwegs bist, dann melde dich an oder melde dich da bei der Gemeindeleitung und sag, ich will mich taufen lassen. Ganz ein wichtiger Punkt. Lass dich taufen. Mach es klar, mach es sichtbar für die Menschen. Gleichzeitig aber, und da kommen wir zum ersten Punkt, ist das auch ein öffentliches Zeichen. Ich gehöre zu Jesus. Und das öffentliche Zeichen geht noch weiter, nämlich genau das, was ihr heute gemacht habt, dass ihr da zusammenkommt, dass ihr eurer Gemeinde anschliessend. Das ist Ausdruck von dem Reich Gottes und von dem, dass ich mir Jesus Christus unterstelle. Er hat die Gemeinde gestiftet. Und ja, als Christ will ich auch in eine Gemeinde gehen. Vielleicht haben sie es gemerkt, die Nachbarn ringsum haben geschaut, wer da in und ausgeht. Ob sie es wählen haben oder nicht. Aber sie haben damit etwas ausgedrückt, dass sie heute hierher gekommen sind. Sie haben gesagt, ich gehe da in die Gemeinde. Das ist meine Gemeinde und ich drücke damit auch aus. Ich bin Christ, ich will Jesus nachfolgen. Das ist ein öffentliches Zeichen. Ich finde es super, dass wir das auch so sichtbar machen können. Menschen sehen, wer gehört denn da zu dem Jesus? Etwas ganz, ganz Gutes und Wichtiges. Dann, Entschuldigung, physisch, genau. Jetzt gibt es ja mittlerweile, seit Corona haben wir da viel Livestream und so. Ihr habt keinen Livestream, wenn ich es richtig sehe. Super. Wirklich super, finde ich gut. Wir haben bei uns auch abgestellt. Warum? Physisch zusammenkommen ist anders, als einfach digital zuschauen. Hey, wenn ich dann die Gesichter rein schaue, cool, blauer Pulli, lässig. Roter Pulli dort hinten. Yes. Das macht doch etwas mit uns. Ich sehe doch, ob ihr traurig da hocken oder fröhlich. Und der Banknachbar sieht es auch. Und wenn ich als Pastor den Leuten Tschüss sage am Schluss vom Eingang, beim Eingang, wenn sie rausgehen, im Ausgang, dann schaue ich doch jedem in die Augen. Und dann sehe ich, geht es ihm gut oder nicht. Das ist nicht möglich, wenn man einfach digital schnell reinklickt und zuschaut. Verstehen wir richtig? Auch das hat seine Vorteile, hat auch seine Chancen, dass Menschen, die sich nicht getrauen, zum daherzukommen, daran teilzuhaben, an einem Gottesdienst, hat auch seine Berechtigung. Aber ich finde es wichtig, dass vor allem das physische Zusammenkommen auch ein wichtiger Teil ist. Weil da kommt nämlich schon der dritte Punkt, das Soziale. Das hängt sehr stark zusammen. Man spürt einander, man erlebt einander, wie es einander geht. Und darum kann man dann auch einander vielleicht helfen. Wenn man merkt, einem geht es nicht so gut. Wir können füreinander beten. Ich möchte ermutigen, auch jetzt, heute, nach dem Gottesdienst, wenn ihr vielleicht merkt, mir geht es nicht so gut. Suchen euch jemanden vom Vertrauen, wo ihr eine Beziehung habt und vielleicht könnt ihr zusammen beten oder zusammen reden, miteinander austauschen. Weiter ist auch gut, dass man zusammen die gleiche Botschaft hört. Und vielleicht unter der Woche auch zusammenkommen. Ihr habt Kleingruppenarbeit, zusammen darüber reden. Was haben wir gehört am Sonntag? Wie geht das mir mit dieser Botschaft, die wir gehört haben? Man kann miteinander unterwegs sein, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wenn ich dann die Reihe schaue, alt und jung sind zusammen, so gut. All das ist sonst nicht möglich, wenn man nicht physisch zusammenkommt und sich miteinander austauscht, miteinander befreundet. Der nächste Punkt ist emotional, hängt natürlich auch mit dem zusammen, dass man sozial ist. Emotionen, ganz ein wichtiger Teil, auch das, wenn wir Jesus unterstellen, auch das ist ein Teil, wo er etwas dazu sagen darf. Die Bibel verneint Emotionen nicht, das finde ich sehr schön. Wenn man Psalmen anschaut, da wird angeklagt, da wird brüllt, da wird geschrauen zu Gott. Da wird aber auch Freude ausgedrückt, mit Liedern, wie wir es heute auch haben dürfen machen. Danke vielmals. Emotionen gehören zu uns, aber sie sollen uns nicht bestimmen. Was meine ich damit? In der heutigen Zeit sind Emotionen ganz einen hohen Stellenwert und werden oft mit Wahrheit verwechselt. Was meine ich da? Oft fühle ich mich so und darum ist es auch so. Ich mache ein krasses Beispiel. Ich fühle mich als Frau. Darum ist es auch so. Ethisch hochst problematisch. Aus christlicher Sicht nicht vertretbar. Jetzt mache ich mich super angriffbar. He? Aber es ist nicht das, was uns der König Jesus Christus sagt. Versteht ihr? Jesus sagt, dass er Mann und Frau geschaffen hat. Und so wie du geschaffen bist, so bist du auch. Und es geht darum, das anzulernen und so weiter, diesen Menschen zu helfen. Aber immer von der Wahrheit her prägt. Oder ich fühle mich vielleicht nicht geliebt von Gott. Dann lass dir sagen, du bist geliebt von Gott. Nur weil du dich vielleicht nicht geliebt fühlst, heisst nicht, dass du nicht geliebt bist. Versteht ihr? Unsere Emotionen können uns manchmal auch einen Strich durch die Rechnung machen. Es ist wichtig, auf Emotionen los, aber sie immer auch einzuordnen. Unter Gottes Wort. Darum, Emotionen sind wichtig, aber es braucht auch die Einordnung unter Gottes Wille. Emotionen, noch ein anderer Gedanke, ist auch wichtig, dass wir das äußern bei uns in der Gemeinde. Weil ich kann dir nur helfen und dir nur trösten, wenn ich weiss, dass du traurig bist, dass du mir das ausdrückst. Oder ich kann mich nur mitfreuen mit dir, wenn du die Freude auch ausdrückst. Wenn du traurig da hockst, kann ich dich nicht mit dir freuen, obwohl du dich vielleicht freust. Verstehst du? Die Bibel sagt, freut euch mit denen, die freudig sind, traurig mit denen, die traurig sind. Das bedingt, dass wir auch uns mitteilen, auch unsere Emotionen. Und liebe Männer, auch wir haben Emotionen. Hat mir letztens ein Kollege auch gesagt, jetzt hat er herausgefunden, dass er auch Emotionen hat. Er hat gesagt, aha, schön. Wir haben auch Emotionen, wir zeigen sie vielleicht nicht so gerne, aber sie sind da. Hä? Dürfen wir auch ein bisschen darüber reden lernen? Unsere Frauen werden uns danken. Dann Finanzen, auch das ein Teil, wo man nicht gerne darüber redet, als Schweizer besonders. Hä? Und es wird auch keine Regeln geben, wie viel und was und so. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich glaube, auch das Herz entscheidend, wie viel bin ich bereit, zum Gott zu geben. Von dem, was er mir gegeben hat. Das ist ein wichtiger Teil. Alles, was wir haben, haben wir von Gott bekommen. Manchmal haben die Leute das Gefühl, es ist mein Geld, ich habe hart dafür geschafft. Es stimmt, du hast hart dafür geschafft, aber er hat dir die Fähigkeiten gegeben zum Arbeiten. Wer hat dir die Arbeitsstelle gegeben zum Arbeiten? Wer hat all die Materialien gegeben, dass du überhaupt arbeiten kannst? Alles von Gott. Darum schlussendlich kannst du dankbar sein, hast du arbeiten können. Hast du etwas Geld erwirtschaften können? Und die Frage ist jetzt, wo Gott dir stellt. Schau, ich habe dir so viel gegeben. Wie viel bist du bereit zum Weitergeben? Auch da können wir uns führen lassen vom Heiligen Geist. Was ist Gott aufs Herz legt zum Weitergeben? Wir haben schon gearbeitet. Der sechste Punkt hängt mit dem zusammen. Beruflich. Arbeiten ist etwas Gutes. Gott hat uns dazu gemacht. Schon Adam und Eva haben am Anfang, schon vor dem Sündenfall, den Auftrag gehabt, um Sorgen für den Garten. Also Arbeiten ist etwas Befriedigendes. Und dass die arbeiten können und noch sich betätigt haben, vielleicht früher einmal, die haben gemerkt, das ist etwas Schönes. Aber, wie bei allem, kann man auch da zu viel machen. kann das an erster Priorität plötzlich kommen. Ich habe schon von vielen Männern gehört, die so viel geschafft haben, dass sie zum Beispiel ihre Familie vernachlässigt haben. Das ist nicht dem Willen Gottes entsprechend. Gott hat dir Familie anvertraut und die Pflicht und die Aufgabe auch für die Familie zu sorgen. Das heisst auch da sein, physisch da sein und so weiter. Geistlich für sie sorgen. Manchmal geht es auch so weit, dass man auch bei Gemeindeanlässen sagt, ja, weisst du, ich musste noch arbeiten, habe nicht kommen können. Kennen Sie so Aussagen? Gell, ist schon gut, bin in einer anderen Gemeinde, jetzt kann ich so Sachen sagen. Aber auch das manchmal, einfach eine Ausrede. Und eine Frage nach der Priorität in deinem Leben. Ist Jesus dein König? Darf er auch König sein von deiner Zeit? Beruflich. Manchmal ist es einfach eine Frage von der Organisation, die man nicht machen will, weil man, keine Ahnung, zu faul ist oder das nicht als so wichtig anschaut. Aber es ist wichtig, da auch ganz klare Prioritäten zu setzen. Die staune über all jene Männer und Frauen, die Sachen zurückstecken aufgrund von der Gemeinde, aufgrund vom Reich Gottes, wo sie wollen investieren, wo vieles verzichten. Und wenn du vielleicht so eine Person bist, die das macht, danke vielmals. Danke, dass du verzichtest auf gewisse Sachen, die du haben kannst und auch investierst in die Gemeinde, ins Reich Gottes. Wir haben es schon ein bisschen gehabt. Nächster Punkt, ethisch. Auch ethisch möchte Gott unser Herr sein. Wir haben es vorher ein bisschen gesagt mit dem Gefühl. Also ganze Sexualethik, aktuell brennendes Thema in dieser Gesellschaft. Oder? Also ganz, ganz schwierige Situationen werden wir in Zukunft noch mehr erleben. Die Gesellschaft und die Werte der Gesellschaft sich immer mehr vom Christlichen entfernen. Früher haben wir Jahrzehnte, Jahrhunderte lang stark geprägt vom Christentum. Wird in Zukunft nicht mehr so sein. Generation, meine Generation, Generation nach uns werden da ganz stark herausgefordert sein. Sich wirklich Jesus zu unterstellen. Mit allen Konsequenzen. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir als Gemeinde einander unterstützend, ein Ort sind, wo wir einander helfen dürfen, gegen Anfechtungen zu kämpfen. Einander ermutigen und sagen, bleib standhaft, gib nicht nach. Kämpf für die Werte, die Jesus uns gegeben hat. Gleichzeitig aber auch, wird es auch immer wieder geben und immer mehr, Leute, die scheitern, Leute, die es nicht schaffen, dran zu bleiben. Und da in Liebe zu begegnen. Schau, das Kämpfen ist das eine. Und wenn wir scheitern, ist das andere. Und ich bin so froh, dass Gott genau uns heute auch im Abend mal sagt, schau, ich bin genau gestorben für all die Fehler, die du gemacht hast. Wenn du nie würdest scheitern, würdest du gar nie Fehler geben, oder? Darum sagt Jesus, komm, ich will dir vergeben. Aber du musst Bereitschaft haben, zu mir zu kommen, umzukehren und um Vergebung zu bitten. Und ich will dir vergeben, wenn du das ehrlich meinst, und bereit bist zum Umkehren, neu zu denken. Und als Gemeinde möchten wir da Leute unterstützen, auch mittragen. Und sagen, komm, wie Jesus gesagt hat, geh hinfort und sündige nicht mehr. Einander ermutigen, aufzustehen und wieder neu mit Jesus zu starten. Und sagen, komm, wir gehen einen Schritt weiter. Wir probieren es nochmal. Ein Ort, wo Barmherzigkeit gelebt wird, weil wir einen barmherzigen König haben. Auch das darf da zum Zug kommen. Und ihr merkt, das ist eine Spannung. Einerseits haben wir hohe Werte, ethische Werte, und gleichzeitig merken wir, wir schaffen es manchmal auch nicht. Und das ist genau der Ort, wo das Evangelium hineinkommt. Wo Jesus möchte uns vergeben und uns stärken, dass wir weitergehen können. Und zuletzt geistlich. Auch da dürfen wir uns Jesus unterordnen. Zum einen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Er hat jedem von euch Gaben gegeben. Und wenn ich da schaue, es gibt ganz viele verschiedene Dienste, Leute, die Dienste tun. Super, dass ihr eure Gaben reingebt zur Ehre von Gott. Wenn ihr 1. Korintherbrief 12 bis 14 lesen, dann werden wir feststellen, all die Gaben dort, die Paulus beschreibt, heisst dienen zur Erbauung der Gemeinde. Gaben sind nicht einfach für uns selber, sondern für die Gemeinde geben, zum Weitergeben, zum Dienen. Das Zweite, wo wir uns geistlich unterordnen können, und das ist das, was ihr gerade macht. Und das Wort Gottes kommen. Auf das Wort Gottes hören. Einander das Wort Gottes weitergeben. Ganz ein wichtiger Teil. Wo wir uns Gottes Wort unterstellen. als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Und das Dritte und das Letzte, dass wir als Gemeindeglieder beten für Gemeinde, für andere Menschen, im Gebet zu Gott kommen. Warum? Gebet drückt genau das aus. Hey, Herr, ich komme zu dir und ich lege dir das her. Wie ein Kind zur Mutter kommt, bitte darf ich das haben. Das drückt die Abhängigkeit aus, die wir haben von Gott und dem König. Dass er darf bestimmen, aber wir wollen es ihn anfragen. Und nachher heisst es, dein Wille geschehe. Das sind ein paar Punkte, wo wir ganz konkret können, unser Leben Gott unterordnen. Ihm als König, als Teil von dem Reich Gottes leben. So, meine Zeit ist abgelaufen. Es ist immer schade, wenn man so viermal die gleiche Predigt hält. Es kommt einem immer noch etwas in den Sinn und man könnte noch mehr reinpacken. Gell? Ich möchte aber euch noch einen letzten Text lesen. Aus Lukas 13, 22 bis 30. Und den habe ich euch nicht eingeblendet, da darf ich euch bitten dazu, einfach zu hören. Jesus zog durch die Städte und Dörfer des Landes und sprach dort zu den Menschen. Auf dem Weg nach Jerusalem fragte ihn ein Mann: Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen gerettet werden? Jesus antwortete: Setzt alles daran, durch das enge Tor in Gottes Reich zu kommen. Denn viele versuchen es, aber nur wenigen wird es gelingen. Hat der Hausherr erst einmal das Tor verschlossen, werdet ihr draußen stehen. So viel ihr dann auch klopft und bettelt: Herr, mach uns doch auf! Es ist umsonst. Er wird euch antworten: Was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht. Und ihr werdet rufen: Aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Du hast auf unseren Straßen gelehrt. Doch der Herr wird euch erwidern: Ich habe euch doch schon einmal gesagt, ich kenne euch nicht. Geht endlich weg von mir. Menschen, die Unrecht tun, haben hier nichts verloren. Wenn ihr dann draußen seid und seht, dass Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten in Gottes Reich sind, dann werdet ihr heulen und ohnmächtig jammern. Aus der ganzen Welt, aus Ost und West, aus Nord und Süd, werden die Menschen kommen und in Gottes Reich das Freudenfest feiern. Ihr werdet sehen, viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Mit einem Wort möchte ich euch abschließend einladen. Es gibt einmal einen Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich ist, in das Reich Gottes zu kommen. Spätestens dann, wenn wir sterben oder wenn Jesus vorher wiederkommt. Dann ist die Gnadenzeit, wo wir jetzt drin sind, abgelaufen. Und ich möchte dich einladen, weil mir salig ist, mit euch allen mal ein Fest zu feiern mit Jesus. Komm doch. Komm doch zu Jesus. Kehr um. Bekenne ihm deine Schuld. Und lade ihn in dein Leben, dass er darf mit dir leben und dass du ein Kind von ihm bist und ewig in dem Reich Gottes darf leben. Das bringt uns nachher dann zum Abendmahl, aber bevor wir das dann miteinander feiern, singen wir noch ein Lied und ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist und uns das Reich Gottes, das Königreich Gottes näher gebracht hast. Dass Menschen haben dürfen sehen, wie dieses Reich Gottes ist. Und du hast uns so viel erklärt in deinem Wort, wie das genau funktioniert, was dort für Maßstäbe gelten. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns jeder von uns einladest, mit dir zu leben in diesem Reich. Ja, Herr, du bist der Friedensfürst, der König. Gott, du bist Liebe. Und noch vieles mehr. Gerecht, Weisheit und alles. Wunderbare. Und das dürfen wir kennenlernen und wir dürfen mit dir unterwegs sein. Und Herr, ich danke dir, dass du uns immer wieder stärken durch deinen Geist, den du uns gegeben hast, wenn wir Kinder Gottes von dir sind. Hilf uns zu leben in dieser Welt, so wie es dir gefällt, damit dein Wille kann geschehen in unserem Leben, in unserem Umfeld, in der Gemeinde. Danke, dass du uns da kannst helfen und führen. Und Herr, ich möchte dich besonders für all die Menschen bitten, die vielleicht gemerkt haben, oh, ich lebe nicht mehr so nach diesem Maßstab. Sie sind doch Kinder von dir. Und trotzdem möchtest du, dass wir umkehrend lernen, umdenken. Immer wieder neu. Danke, dass du uns dabei hilfst, auch gerade am heutigen Tag. Jedem Einzelnen, das aufs Herz leist, wir dürfen vor dir bringen und um Vergebung bitten. Auch jetzt, wenn wir so Abend mal feiern, Herr, da werden wir feiern, dass du uns erlöst hast und Vergebung zugesprochen hast. Danke, hast du das gemacht und du hast uns immer wieder neu auf dich ausrichten. Ja, aus deiner Kraft dürfen wir leben, weil wir selber nicht schaffen. Dafür ist dir Lob und Dank. Dir, König Jesus. Amen.